Ich bete noch, bevor ich loslege. Lieber Vater, ich bete, dass du das Hören und das Reden jetzt segnest. Ich bete, dass du uns berührst in der Predigt und dass das neue Leben, was du uns geben möchtest, was du uns schon gegeben hast, dass wir das neu in den Blick kriegen. Und dort steht auch wieder jeder anders. Jeder von uns tickt anders. Jeder von uns hat andere Baustellen in seinem Leben, hat andere Dinge, verschiedene Dinge, die ihn herausfordern, die sie herausfordern. Ich bete, dass du uns abholst, Vater, und dass du uns das groß machst heute, was wir in dir sind, was es bedeutet, wirklich Kind zu sein, was es bedeutet, in Christus zu sein. Ich bete, dass du uns das aufschließt, Herr, und ganz neu wichtig machst. Amen. Er hatte alles. Er hatte eine wunderschöne Frau, die schönste ever. Er hatte ein großartiges Haus mit einem großen Garten und einem herrlichen See davor. Und er war so special friend von Gott. Er hatte eine echt innige Beziehung zu Gott. Wie ein Freund. Oft waren sie gemeinsam stundenlang spazieren, unterwegs, zusammen, so im Zwiegespräch. Und sie unterhielten sich über alles Mögliche. Er konnte mit Gott über alles Mögliche reden. Und das war traumhaft. Es war richtig, richtig schön. Es war traumhaft. Bis zu dem Tag, als er entschied, die Dinge anders zu sehen und anders zu machen als Gott. Von da an ging alles schief. Er verlor das schöne Haus am See. Er stritt sich ständig mit seiner Frau. Auch über belanglose Dinge, wo er dachte im Nachhinein, ach, das ist eigentlich nicht wert. Aber in dem Moment, auch die Arbeit war schwerer geworden, irgendwie ging es nicht mehr so leicht von der Hand. Es war mühsam, es war anstrengend, manchmal war es richtig ätzend und er hatte keinen Bock zu arbeiten. Und das Schlimmste für ihn war aber, er konnte Gottes Stimme nicht mehr hören. Diese Spaziergänge, die waren nicht mehr. Dieser Austausch, der war nicht mehr da. Der Kontakt war abgerissen. Adam fühlte sich als Versager. Adam hatte alles verpatzt. Jetzt saß er mit seiner Frau Eva vor den Toren des Paradieses, Sklaven ihrer Gier, Sklaven der Sünde. Und sie fühlten sich so unrein, so unwürdig, so sündig, ausgeschlossen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, ein Versager zu sein, es irgendwie vermasselt zu haben in dieser Beziehung mit Gott, in diesem Leben, dass irgendwas abgeschnitten ist zwischen dir und Gott, irgendwie so ein Cut, wo du nicht richtig durchkommst. Oder das Gefühl von anderen Menschen und der Fülle des Lebens abgetrennt zu sein. Du hörst vielleicht, oh, Jesus gibt mir die Fülle des Lebens und irgendwie hast du sie nicht. Und vielleicht kennst du diese innere Stimme, die dir immer wieder bewusst machst, was für ein Egoist du eigentlich bist. Was du ja immer nur an dich selber denkst. Wie nachtragend du bist, wie verbittert du bist. Wie geschwätzig du dich vielleicht verhältst und du kannst vielleicht andere Adjektive einführen. Irgend so eine Stimme, die dir immer wieder bewusst macht, wie unrein, wie unwürdig du eigentlich bist. Und das Verrückte ist, dass wir dazu neigen, uns selbst als Teil von Adams und Evas Familie zu sehen. Und ja, natürlich haben wir unser leibliches Leben, dein Leben, hast du von deiner Mutter und die hat es von ihrer Mutter. Und wenn du der Bibel glaubst, dann geht alles auf Adam zurück. Du hast dein Leben geerbt. Aber irgendwie, ich war fleißig im Basteln, irgendwie leben wir. Martin schneidet das dann raus. Irgendwie leben wir alle mit so einer Kette um den Hals. Mit so einer Kette um den Hals und den Strick haben wir nicht in der Hand. Wir fühlen uns als Sklaven der Sünde, als Sklaven dieses Lebens, unrein, unwürdig. Unwürdig auch, dass Gott sich um uns kümmert. Gebunden. Und der erste Adam hat sich ja von Gott unabhängig gemacht. Und hat den Kontakt zu seinem Schöpfer verloren. Es war nichts mehr mit diesen Spaziergängen, mit dieser innigen Gemeinschaft. Er war körperlich immer noch lebendig, quicklebendig. Er lebte, logisch. Aber geistlich. Und das meint die Bibel mit Tod. Geistlich war er gestorben. Geistlich war etwas in ihm weg, was er vorher hatte. Und deshalb wird seit dem Sündenfall, und vielleicht hast du das schon mal gehört, dieses theologische Konzept, geistlich, seit dem Sündenfall wird jeder Mensch geistlich tot geboren. Körperlich lebendig, logisch, sonst wäre der nicht da, aber geistlich tot heißt, ihr habt keinen natürlichen Kontakt zu Gott. Der ist nicht da. Diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott, die ist weg. Wegen dem, was Adam getan hat. Es ist weg. Jeder Mensch, mit einer Ausnahme, und das war Jesus, der wurde durch den Heiligen Geist gezeugt und deswegen war er von Anfang an geistlich lebendig. Und er hat diese Lebendigkeit, dieses geistliche Leben, auch nicht durch irgendeine Sünde verloren. Das betont die Bibel immer wieder. Jesus hat das behalten, dieses geistliche Leben, weil er sich hundertprozentig bewusst abhängig machte von Gott. Er behielt sein geistliches Leben durch das Kreuz und durch die Auferstehung hindurch. Und Paulus schreibt, 1. Korinther 15, Vers 45, in der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, der war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Viele Christen, und ich merke, dass es mir auch manchmal so geht, identifizieren sich mit dem falschen Adam. Paulus spricht ja von zwei Adam, dem ersten und dem letzten Adam. Und wir sind ganz oft so dabei, dass wir uns mit dem ersten Adam identifizieren. Und weil wir das tun, weil wir sagen, ja, ich bin genauso. Ich bin genauso wie der. Vielleicht auch nicht so bewusst denken, aber so das Gefühl haben, wir sitzen so, wie gesagt, vor den Toren des Paradieses. Deswegen erleben wir kein Wachstum, wir erleben keine Freiheit, wir erleben nicht, was es heißt, wahres Leben zu haben. Und wir sehen nicht diese Stellung, die wir durch Jesus haben, die wir in Christus haben. Wir sehen uns selber nicht. Du siehst dich selber nicht so, wie Gott dich sieht. Du siehst dich selber nicht so, wie Gott dich sieht. Ich sehe mich ganz oft selber nicht so, wie Gott mich sieht. Und nochmal dieser Vers von vorhin. Ist jemand in Christus, schreibt Paulus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Du bist was Neues. Ich komme da nochmal drauf. Gott sagt, du bist was Neues. Du bist jemand, der eine Krone trägt. Und die trägst du immer. Du bist was Neues. In den Augen von Gott. Das, was abgerissen war, das geistliche Tod, das ist weg. Du bist wieder durch Jesus in Kontakt mit Gott gekommen und bist sein Kind geworden. Und es ist heute eigentlich, die Botschaft ist eigentlich ziemlich simpel heute von dieser Predigt. Und es wird sich die ganze Zeit um diese eine Frage drehen. Trägst du eine Kette oder trägst du eine Krone? Trägst du Kette oder trägst du Krone? Identifizierst du dich mit dem ersten Adam oder mit dem neuen Adam, der Jesus ist? Bist du in den alten Adam oder bist du in Christus, wie Paulus ganz oft schreibt, in Christus? Was heißt ja, ist jemand in Christus, dann ist er etwas Neues. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und die Bibel schreibt, dass wir sagt, dass wir in Christus jemand Neues sind. Und die Frage ist, wie wird man denn dieses in Christus? Wegen dem alten Adam wurden wir in Sünde geboren, getrennt von dort Gott und geistlich tot. Damit wir in Christus hineinkommen, brauchen wir die geistliche Neugeburt. Und wahrscheinlich erzähle ich dir damit nichts Neues. Und das ist genau das, was Jesus dem Nikodemus erklärt, als sie dort dieses hochtheologische Gespräch haben. Und dann Nikodemus fragt, Mensch, Jesus, wie ist das denn? Und Jesus sagt, ja, du musst geistlich neu geboren werden. Du musst neu geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst es nicht erleben, wenn du nicht neu geboren wirst. Und wir haben dafür so Begriffe wie Umkehr und Taufe, das sind so äußere Symbole. Und vielleicht hast du das schon hinter dir und da ist nicht so wirklich was passiert, was du gefühlt hast. Und das ist auch Nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Und vielleicht verstehst du auch nicht, was geistliche Neugeburt letztendlich, es ist ein Begriff, was das heißt. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir verbringen die meisten Jahre unserer Kindheit damit zu verstehen, wie das funktioniert und mit diesem merkwürdigen Prozess aus Lust, Schmerz und Gefahr, wie da irgendwann so ein Baby rauskommt. Ja, da hast du als Kind drüber nachgegrübelt, wie das geht, wie das sein kann. Irgendwann hat es dir jemand hoffentlich gut erklärt. Und der gleiche, der sich diesen Prozess der natürlichen Geburt ausgedacht hat, hat sich das ausgedacht, wie es ist, wenn du das neue Leben in Christus bekommst und wie sich dieses neue Leben in Christus in dir ausbreiten soll. Und wir hatten jetzt Alpha-Kurs und da gab es ein schönes Bild. Und ich finde es richtig genial, um das zu verdeutlichen. Und es ist so, dass er sagt, okay, stell dir vor, du bist dieses Blatt. Du bist dieses Blatt. Und wenn du deine Sünden bekennst und wenn du Jesus als Herrn in deinem Leben annimmst, ihn einlädst, dich taufen lässt, dann ist das so, als würde man diese Seite in dieses Buch hineinlegen, dich in Christus hineinlegen und dann bist du durch den Heiligen Geist eins mit Jesus, fest verbunden. Ich kann die Seite rausnehmen, aber durch das, was der Heilige Geist mit dir macht, kann man dich da nicht mehr rausnehmen. Du bist da fest drin. Und das heißt, alles, was diesem Buch passiert, passiert auch dir. Das heißt, Jesus starb, du starbst mit ihm. Jesus stand von den Toten auf, hat neues Leben, du hast auch neues Leben. Die Sünde ist weg, du hast neues Leben, weil du bist in Jesus drin. Dich kann man da nicht mehr rausnehmen. Du bist eine Einheit mit ihm. Auferweckt zu neuem, ewigen Leben. Das hast du jetzt schon. Das kriegst du nicht erst, das hast du jetzt schon. Jesus sagt, du hast jetzt schon das ewige Leben. Das Einzige, was sich noch ändern wird, ist, dass du irgendwann, weil das, was deine Hülle, dein äußerer Körper, der verfällt ja, das merkst du vielleicht, manche mehr, manche weniger. Das Einzige, was du noch kriegen wirst, ist ein neuer Leib. Ein neuer Leib, ein neuer Körper. Den wird Gott austauschen, den wird er neu machen. Fest drin, merkt ihr dieses Bild, ich finde das richtig genial. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. In Christus zu sein bedeutet nicht nur, dass du etwas Neues bekommst, dass du Vergebung bekommst. Neu, hast du vorher nicht gehabt. Dass du ewiges Leben bekommst, diese Aussicht hattest du vorher auch nicht. Dass du den Heiligen Geist bekommst, der war vorher nicht bei dir. Das heißt nicht nur, dass du etwas bekommst, sondern dass du jemand Neues bist. Du bist jemand Neues. Und dieses Neusein bedeutet viel mehr, als dass Jesus zur Miete bei dir irgendwo einzieht. Der Heilige Geist wohnt nicht in irgendeiner Ecke deines Körpers, in irgendeinem verwinkelten Teil. Sondern das heißt, dass du mit Christus eine unzertrennliche Einheit bildest. Deine Identität ist Christus. Du bist diese Seite im Buch. Wenn dich jemand anguckt, sieht er Jesus. Du kommst da nicht mehr raus. Du bist in Jesus. Jesus ist in dir. Und diese neue Identität bedeutet Titel für dich. Und vielleicht kannst du das hier lesen. Neue Titel für dich. In Jesus bist du ein Heiliger. Eine Heilige. Die heilige Antje. Die heilige Renate. Die heilige Rosi. Der heilige Daniel. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein göttliches Meisterstück. Ein Bürger des Himmels. In Christus zu sein, macht dich zu einer Person, die es vorher nicht gab. Du bist neu, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Das bist du aber nicht, weil du besonders viel dafür getan hast oder weil du besonders gut aussiehst oder weil du dein Leben makellos führst, sondern das bist du, weil Gott dich dazu berufen hat. Gott hat dich dazu berufen. Das heißt, du bist rein, du bist heilig, du bist gerechtfertigt, du bist vollkommen in Christus. Du bist rein, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt, du bist vollkommen in Christus. Das sagt die Bibel über dich. Das heißt, du bist ohne Sünde, du bist ein geliebtes Kind, du bist die Quelle der Freude Gottes. Kannst du dich so sehen? Oder siehst du dich eher so? Paulus sagt, du bist das. Du bist die Quelle der Freude Gottes. Das, was Gott über Jesus sagt, als Jesus aus dem Wasser steigt, wo er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das sagt er auch über dich. Warum? Weil du hier drin hängst, weil du in Jesus bist. Du bist mein geliebtes Kind. Wir machen jetzt mal einen kurzen Break an dieser Stelle. Ich gebe euch mal eine Karte aus, da könnt ihr vorne lesen, wer bin ich. Und da habe ich einfach ein paar Sachen zusammengeschrieben, was es heißt, wer du bist in Jesus. Und die Rückseite ist genau das Gleiche. Dank der Gnade Gottes in Christus bin ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich lade euch ein, dass ihr euch das mal durchlest. Und das einfach mal guckt, wo ihr da, wenn ihr das lest, vielleicht so denkt, nee, sehe ich nicht so, fühle ich nicht so. Und dann Gott fragt, ob es vielleicht ein Punkt ist, wo er euch was sagen möchte. Wo er euch mit euch weitergehen möchte. Also jetzt so eine kurze Zeit, wo ihr das mal für euch durchlesen könnt. Gebt es mal bitte rum. Und ich mache dabei ein Video an. Ich lade euch ein, das ist ein englisches Video, dass ihr nicht mitsingt im Geist, sondern dass ihr einfach mal wirklich durchlest, was da steht und guckt, wo es vielleicht so hagelt. Wo ihr das Gefühl habt, nee, das bin ich nicht. Kannst du das glauben, was da steht? Wird es dir leicht, das zu glauben, das als Realität alles anzuerkennen, anzusehen, was die Bibel über dich sagt, als jemand, der in Christus eingewurzelt ist, fest verbunden ist mit Jesus? Jemand hat mal gesagt, da seht ihr schon da oben, nicht was du als Christ tust, bestimmt deine Identität, sondern wer du bist, bestimmt, was du tust. Nicht, was du als Christ tust, bestimmt deine Identität, sondern was du bist, wer du bist, bestimmt, was du tust. Also die Frage ist, wie am Anfang mit diesem witzigen Filmclip von den Kindern, als was siehst du dich? Als Trottel, als Versager, als jemand, der mit der Kette rumläuft, der immer wieder fällt? Oder siehst du dich als Königskind? Weil ich glaube, das macht einen Unterschied in der Art und Weise, wie du jeden Tag angehst, wie du jeden Tag dein Leben lebst, wie du mit den Schönen und Herausfordernden in deinem Leben umgehst. Wenn du denkst, du bist ein Trottel, dann verhältst du dich wahrscheinlich wie ein Trottel. Wenn du dich als Verlierer, als wertlos siehst, verhältst du dich wahrscheinlich so und gehst so durch die Welt. Wenn du dich als jemand siehst, um den sich alles dreht, der der Nabel der Welt ist, verhältst du dich so. Arrogant, was auch immer. Aber wenn du dich als heiliges Königskind siehst, als Priester, als jemand, der berufen ist, als Diener der Gerechtigkeit, als Miterben von Jesus, der ja Gottes Sohn ist, der sagt, hey, das ist nicht alles meins, du gehörst auch ein Teil davon, denn du bist mein Bruder. Wenn du glaubst, was Gott über dich sagt, dann verändert sich alles. Und je mehr du das glauben kannst und verinnerlichen kannst, desto mehr verändert sich dein Leben, dein Christsein, dein Tun. Du fängst an, so wie Jesus, in Freiheit und im Sieg zu leben. Du fängst an, in Freiheit und im Sieg zu leben. Du fängst an, mit einer Krone auf dem Kopf zu leben. Und das klingt zu kitschig, aber es macht so einen Unterschied, ob du dich so sehen kannst oder nicht. Wir hatten jetzt am Freitag Rock Solid und ich habe mit den Kindern das gleiche Thema gemacht, nur ein bisschen anders. Und wir haben uns dann ein Spiel draus gemacht. Wir haben so, weil wir Heilige sind alle, haben uns Namensschilder aufgeklebt. Und die hatten einen Topf voller Süßigkeiten und jedes Mal, wenn sie vergessen haben, den anderen vorher mit heilig anzusprechen, also heiliger Uli, dann wurde ihnen eine Süßigkeit entzogen. Und die haben sich richtig Mühe gegeben und das war so witzig. Und ich habe gemerkt, das macht was mit dir. Das kann natürlich auch zu einer Routine werden, aber es macht was, wenn du sagst, heilige Renate, heiliger Carsten, weil das bist du. Das bist du. Du bist was Besonderes, herausgehoben aus dieser Welt in Gottes Augen. Du bist angenommen und angekommen. Und einer der besten Wege zu diesem neuen und veränderten Leben, was Jesus für dich bereithält, ist, dass du dich ständig damit beschäftigst, wer bin ich eigentlich in Jesus? Was heißt es denn, wenn ich in Christus bin und er in mir? Dass du darüber liest, dass du darüber betest und dass du diese Liste in deine Bibel reinnimmst und sagst, hey Gott, wo ist denn der Punkt, wo du mit mir weitergehen möchtest? Das Alte ist wirklich weg. Es gibt eine Geschichte, die kennst du vielleicht auch. Heißt nicht wie bei Räubers, kann ich dir nur empfehlen. Ist eigentlich ein Kinderbuch, aber irgendwie ist es ein Buch für alle. Und es geht um das Räuberskind Tom, das an den Hof des Königs kommt. Der König selbst hat dieses Kind, diesen Tom, von den Räubern geholt. Er hat ihn aus dem Gefängnis befreit. Dort hatten ihn die Räuber mal wieder eingesperrt, weil er sich nicht an die Räuberregeln gehalten hat und mit Flucht gedroht hat. Und an dem Königshof wurde der Tom gebadet, er wird neu eingekleidet. Erst will er sich gar nicht von seinen alten Sachen trennen und dann macht er es doch, weil er merkt, ah, die Flöhe zwicken mich. Und er steigt in das Wasser und wird, wie gesagt, kriegt er ein neues weißes Kleid und er kriegt leckeres Essen und alle sind furchtbar nett zu ihm in diesem Königsschloss und er kann es gar nicht glauben, wie die miteinander umgehen. Er darf für immer bleiben. Und er genießt es, auf den Schoß des Königs zu sitzen. Aber eines Tages macht er die Uhr kaputt. Da ist so eine schöne Uhr in irgendeinem Raum von dem König. Er guckt sich das an und das Ding geht kaputt, fällt auf den Boden. Und er kriegt Angst. Scheiße, jetzt habe ich was gemacht, was dem König bestimmt nicht gefällt. Was nicht gut ist. Und weil er Angst hat, rennt er weg. Er rennt weg, irgendwo weit raus aus dem Schloss, durch den Park durch, sucht sich einen Baum und klettert ganz hoch. Warum macht er das? Weil er sich immer noch als Räuberskind sieht und weil er den König als Räuberhauptmann sieht, der ihn immer nur eine reindrücken will. Aber der König läuft ihm nach, er findet ihn, er sagt, komm runter, Tom, es ist alles gut. Du musst dich nicht verstecken, du musst keine Angst haben. Ich halte immer zu dir, auch wenn du Dinge verbockst, ich halte zu dir. Mir ist es nur wichtig, dass du zu mir kommst, wenn du was falsch gemacht hast. Komm am besten immer sofort zu mir. Ich kann alles wieder gut machen und das tue ich so gerne. Und was macht er? Er macht das Einzige, was man tun kann. Er lässt sich fallen in die Arme des Königs. Die Bibel sagt, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, den Teufel, der gefallene Engel, der versucht, die Menschen von Gott wegzuziehen. Der versucht, dich als Kind Gottes von Gott wegzuziehen. Und er versucht, dich immer wieder davon zu überzeugen, dass du ein unwürdiger, ein nichtsnutziger, ein geistlich kranker Mensch bist, der die Nähe des Königs nicht verdient hat, weil er so unperfekt ist, so unvollkommen, weil er immer wieder fällt. Sagt er, du hast es nicht verdient, der König ist zornig auf dich, ich würde mich verkrümeln vor dem. Aber Paulus sagt, das Alte ist weg. Und mit dem Alten meint er die Trennung zum Vater, die Trennung zwischen dir und Gott. Seit Christus gibt es keine Trennung mehr, du bist in Christus. Und wie könnte Christus vom Vater getrennt sein? Du hängst da mittendrin. Es gibt keine Trennung mehr. Deine Beziehung zu Gott steht fest. Daran musst du als Christ nicht mehr arbeiten. Du musst nicht mehr irgendwas an dieser Beziehung machen. Du bist Königskind und höher kannst du nicht mehr steigen, als ein Königskind des Höchsten zu sein. Natürlich kannst du dich noch immer wie ein Räuber verhalten. Und wenn du ehrlich die letzten Tage anguckst, dann wirst du feststellen, wo es da Konflikte in deinem Leben gab, wo es Streit gab, wo du nicht vielleicht deinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden bist oder wo du mit anderen aneinander geraten bist oder wo du in Ängsten drin hängst oder in Komplexen oder in Zwängen oder im Versagen oder du guckst auf das Versagen deiner Kinder oder deines Partners und du denkst, ah, alles so unperfekt, alles nicht so, wie es sein sollte, immer noch so viel altes Verhalten, so in dem Bild hier, so viel Räuber. Aber dieses alte Verhalten in deinem Leben, das katapultiert dich nicht aus dieser Beziehung zu Gott. Das nimmt dir nicht die Krone weg. Gott nimmt dir nicht die Krone weg. Denn du hast durch Jesus eine Beziehung zum Vater. Und Jesus macht das deutlich. Er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Keiner, du selbst auch nicht. Vielleicht ist deine Gemeinschaft zu Gott getrübt, weil du im Ungehorsam bist, weil du Dinge nicht glauben kannst, weil du zweifelst, weil du dem Vater nicht vertraust. Und das Ergebnis, das sehe ich in meinem Leben immer, wenn ich Gott nicht glaube, dann ist mein Leben ziemlich holprig, es läuft nicht gut. Aber das macht nichts mit deiner Beziehung zu Gott. Du bleibst Königskind. Er bleibt dein Vater und er lädt dich immer wieder ein, neu zu ihm zu kommen, dich fallen zu lassen in seine Arme. Er lädt dich immer wieder ein, das Alte hinter dir zu lassen, das Neue zu ergreifen und siegreich zu leben und Frucht zu bringen. Gott sagt, ja, da ist Mist in deinem Leben, aber du darfst es ablegen und ich gebe dir Neues dafür. Das sagt Paulus, leg das Alte ab, zieh das Neue an. Epheser 4, Vers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm nachfolgen und Gutes tun. Aber er liebt dich nicht deswegen, weil du gut bist. Er liebt dich, oder andersrum, weil er dich liebt, will er dich gut machen. Gott liebt dich nicht, weil du gut bist. Gott liebt dich nicht, weil du fromm bist. Weil er dich liebt, will er dich fromm machen. Und das ist so ein anderes Denken. Gott lädt dich immer wieder ein, das Alte, das noch so oft und so mächtig in deinem Leben ist, dass du an dir spürst, zu sagen, hey, das ist beerdigt. Ich beerdige es neu. Es ist ein neuer Tag. Ich lege das weg. Kannst du dieses Handflächen da oben, unten Spiel machen? Ich lege das weg, ich lasse es los und ich empfange neu das Leben, was Gott mir geben will, als sein Kind, was ich immer bin und immer bleiben werde, als sein Kind. Und je mehr du das tust, das Alte beerdigst und in den Blick nimmst, was du eigentlich hast und bist als das Neue, was Gott dir geben möchte, desto mehr wird das in deinem Alltag auch Gestalt annehmen. Denn nicht, was du als Christ tust, bestimmt deine Identität, sondern wer du bist, bestimmt das, was du tust. Wir lesen die Bibel ja und ganz oft stolpern wir über diese Stellen, wo drin steht, was wir tun sollen und was wir tun müssen, was Gott von uns fordert. Und wir versuchen uns daran zu halten und wir versuchen so Prinzipien zu entdecken, wie wir unsere Alltagsprobleme lösen, wie wir Frucht bringen und ein gutes Leben führen, wie wir Gott gefallen können. Aber ich glaube, dass das falsche Vorgehen ist. Ich glaube, dass das Erste, und das sagt, ist das, was Jesus den Leuten immer wieder erzählt, dass er sagt, das Erste, was du wissen musst, ist, dass du ein Kind bist. Dass Gott dich errettet, weil er dich liebt und dass alles andere danach kommt. Dieses Gute, was du tust, das kommt danach. Das kommt danach. Die Basis ist das, was du in Jesus bist. Eine neue Schöpfung, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht länger ein Sklave von irgendjemandem, sondern Kind Gottes, frei und Teil der Familie. Du bist ein Überwinder, ein König, ein Priester, frei von jeder Verurteilung. Und der Teufel ist dein Feind. Er ist nicht irgendjemand, mit dem du im Bund bist. Er ist dein Feind. Er kann dich nicht leiden. Er kann die Beziehung, die du zu Gott hast, nicht leiden. Und du wirst Frucht bringen, denn du bist geschaffen durch Gott zu guten Werken. Du wirst Frucht bringen. Das wird passieren. Du bist kein Versager und kein Verlierer, denn in Gottes Reich gibt es keine Versager und keine Verlierer. Und das Schöne ist, das gilt nicht nur für dich, sondern das gilt auch für alle anderen in der Gemeinde. Auch die sind Heilige. Und das ist Gottes Blick. Und wie wäre das wohl, wenn dieser Blick auf dich, dieser Blick auf die anderen, wenn der dein Verhalten und dein Reden und dein Denken bestimmen dürfte. Weil aber das darf, das entscheidest ja du. Und es gibt diese Untersuchungen über dieses Verhältnis von Lob und Tadel. Und in den meisten Familien hat man herausgefunden, dass das Verhältnis von Lob zu Tadel 1 zu 10, also ein Lob auf 10 Kritiken. Und in der Schule ist es ebenso. Und es ist deswegen kein Wunder, dass die meisten Kinder sich als Versager betrachten. Was man auch ermittelt hat, ist, dass es 4 Positivaussagen braucht, um so eine Negativaussage aufzuheben. Und das hat ja erstmal auch was mit dir selber zu tun. Für was Positives zu finden, was du bist, um das Negative aufzuheben, was ganz oft als Glaubenssatz auf deiner Stirn steht. Da steht ja nicht immer Königskind, da steht ja Versager. Vermasselt, Verlierer. Und du kennst vielleicht dieses Gefühl, was du hast, wenn du neue Klamotten kaufst und du trägst es das erste Mal und viele sagen, hey, es sieht gut aus. Und dann kommt irgendjemand, der sagt, na, das steht dir überhaupt nicht. Und du wirst diese Klamotten nicht behalten, weil da einer gesagt hat, das steht dir nicht. Du wirst sie zurückbringen, weil das, was wir sagen, das beeinflusst so stark die anderen und es beeinflusst uns selber auch so stark, was wir über uns denken. Und deswegen jetzt nochmal diese Texte von: Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich sein und ermutigend, eine Wohltat für alle. Neues ist geworden. Meine Ermutigung ist heute Morgen, dass du dich als Baumann, Bauarbeiter von Gott siehst in Gottes Welt, der sich selbst auferbaut, stärkt an Gottes Wort, so wie das David ganz oft gemacht hat, sich in Gottes Wort zu stärken, zu sehen, wer du bist. Und der andere ermutigt, andere aufbaut. Denn es ist so leicht abzureisen. Und die Welt ist voller Abrisstrupps. Die Beziehungen gehen kaputt. Gemeinschaften brechen auseinander. Ehen brechen auseinander. Aber wie wäre es, wenn du ein Bauarbeiter Gottes bist, der andere auferbaut, der nicht die Sünde der anderen in den Blick nimmt? Denn wir sündigen alle noch. Wir sind keine Sünder mehr, aber wir sündigen noch. der das Gute an dem anderen in den Blick nimmt, das christusähnliche Verhalten des anderen wahrnimmt und das hochhebt und sagt, Mensch, das hast du ja echt voller Gnade gehandelt, voller Großzügigkeit hast du gehandelt, voller Liebe hast du gehandelt. Echt cool, wie du das als Kind Gottes hingekriegt hast, wie du das als Sohn, als Tochter Gottes hingekriegt hast. Wie wäre das, wenn du die Heiligen um dich siehst und wenn du das Heilige in dir selber siehst? Wie wäre das? Dein Vater schätzt dich über alle Maßen und dein Vater schätzt die anderen, die um dich herum sind, über alle Maßen. Das sagt Gott. Ich möchte mit euch jetzt noch ein Video angucken, dann ist dieser Lehrteil zu Ende. Ein Video von Nick Vujicic. Ihr kennt ihn vielleicht. Ein Mann, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist, der nur so einen kleinen Fuß an seiner Hüfte hat, mit dem er versucht klarzukommen. Und der das auch immer wieder neu lernen musste und muss, glaube ich, zu sehen, dass er ein wertvolles Geschöpf Gottes ist. Dass er einen Platz in dieser Welt hat, dass Gott Gutes über ihn denkt, dass er nicht irgendwas ist, was man wegschieben muss, nicht irgendein Fehler, sondern dass er ein Königskind ist und der durchgebrochen ist und andere ermutigen kann. Und nach diesem Video lasse ich einfach mal eine Minute Stille und ich lade dich ein, dass du zwei Sachen tust, dass du erst für dich selbst Gott bittest und sagst, Gott, gibt es irgendwas, was du an mir neu machen willst? Gibt es irgendwas, was du an mir neu machen willst, was mein Denken betrifft, was meine Sicht über andere, über mich selbst betrifft? Oder vielleicht hast du auch einen Wunsch, wo du sagst, Mensch Gott, bei mir gibt es so viele Dinge und du hast was ganz Konkretes, wo du sagst, Gott, ich möchte, dass du das neu machst, dass du das erneuerst. Denn Gott sagt, ich möchte alles neu machen. Wir haben das vor uns gesungen, du machst alles neu. Und das gilt. Das gilt.